SR2 Kulturradio. Zeitzeichen. Stichtag heute.
23. Juli 1164. Die Reliquien der Heiligen Drei Könige werden nach Köln überführt.
Es ist ja alles eine Frage des Glaubens. Ein Brief erreicht Köln. Ein geheimer Brief. Aus Italien, aus Mailand.
Ein Schatz, kostbarer als Gold und Edelsteine.
Sei auf dem Weg über die Alpen nach Köln.
Bereitet euch zum würdigen Empfange so großer Gaben vor.
Der Absender Reinald von Dassel, der Kölner Erzbischof und zugleich der engste Berater und Reichskanzler Kaiser Friedrichs I., genannt Barbarossa, Rotbart.
Mit der gütigsten Erlaubnis unseres Kaisers sind wir mit so großen Gaben geehrt worden, dass nichts hier auf Erden in Vergleich dazu treten kann.
Aber was ist das für ein Schatz, den der Erzbischof nach Köln bringen will?
Die Leiber der ausgezeichneten Heiligen Drei Weisen und Könige.
Woher hat Reinald die und wie will er sie heil bis nach Köln bringen? Im Brief nennt er die exakte Reiseroute, die er mit den Reliquien nehmen will.
Ganz genau und sorgte dafür, dass dieser geheime Brief überall dahin kam, wo seine Feinde saßen, die diese Knochen gerne gehabt hätten.
Wer ist denn so dumm, dass er allen Langfingern dieser Welt auch noch verrät, wo sie auf ihn warten müssen? Alle sind sich sicher, das ist ein Trick, eine Finte, um von der wahren Route abzulenken.
Und was machte er? Er benutzte exakt diesen Weg, den er im Brief beschrieben hat, denn auf allen anderen Wegen lagen seine Feinde und versuchten ihm, die Reliquien abzujagen.
Reinald von Dassel aber kommt mit seiner heiligen Fracht heile in Köln an, heute vor 860 Jahren.
Ich bewundere den Mann bis zum heutigen Tag.
Professor Manfred Becker-Huberti hat Theologie, Philosophie, Kunstgeschichte studiert.
Und ich interessiere mich sehr für religiöses Brauchtum.
Und besonders für die Heiligen Drei Könige.
Richtig, ja.
Lang war Manfred Becker-Huberti sozusagen der Pressesprecher dieser drei Heiligen, denn er war zuständig für die Öffentlichkeitsarbeit des Erzbistums Köln. Und bis heute liegen die Reliquien im Kölner Dom. Oft wurde er also gefragt:
Sind denn die Knöchelchen echt, die da drin liegen, ne?
Und? Sind sie echt?
Eine Visitenkarte hatten sie nicht dabei. Aber es gibt ein paar Punkte, von denen her man das halbwegs beurteilen kann.
Beginnen wir also von vorne.
Als nun Jesus geboren war, zu Bethlehem in Judäa, in den Tagen des Königs Herodes, siehe, da kamen Magier aus dem Morgenland nach Jerusalem.
So steht es im Evangelium nach Matthäus. Die anderen drei Evangelisten erwähnen die drei Magier nicht. Bei Matthäus aber steht auch nicht Magier, sondern das griechische Wort Magoi.
Magoi, die aus dem Osten gekommen sind.
Magoi wurde mit Magier ins Deutsche übersetzt.
Und zwar nicht als Magier in dem Sinne mit Taschenspielertricks, sondern in für damalige Verhältnisse wissenschaftlichem Sinne.
Als Weise, Gelehrte, Wissende.
Und diese Übersetzung ist falsch, das wissen wir heute. Sondern wir müssten heute sagen, es waren Mager.
Mager? Wie dünn?
Mager ist ein Volksstamm der damaligen Zeit, die sogenannte Priesterkaste, die in Persien lebte.
Diese aus jüdischer Sicht heidnischen Mager kommen also aus dem Osten nach Judäa. In der Bibel wird nicht behauptet, dass sie Könige seien. Ja, nicht einmal über ihre Anzahl macht Matthäus Angaben. In Jerusalem treffen sie auf den dortigen König Herodes.
Sie sprachen: Wo ist der neugeborene König der Juden? Wir sahen nämlich seinen Stern im Aufgang und sind gekommen, ihm zu huldigen.
Woraufhin Herodes erst einmal einen gehörigen Schreck bekommt.
Weil er Angst hatte, da kommt einer, der sägt mich ab.
Und listig gibt Herodes den Magern folgende Anweisung:
Geht hin und forschet genau nach dem Kind. Und habt ihr es gefunden, so lasst es mich wissen, damit auch ich komme und ihm huldige.
Und so ziehen die Mager weiter dem Stern nach.
Von Jerusalem nach Bethlehem, so heißt es in der Bibel, zog dieser Stern vor ihnen her und blieb über dem Stall in Bethlehem stehen.
Sie sahen das Kind mit Maria, seiner Mutter, fielen nieder und huldigten ihm.
Und dann packen die Mager ihre Geschenke aus.
Gold, Weihrauch und Myrrhe.
Dem Herodes aber sagen sie nichts, sondern machen sich auf anderen Wegen wieder auf nach Hause. Soweit der kurze Auftritt der Mager in der Bibel, die weder Magier und schon gar keine Könige waren. Den ersten Christen ist nicht so wichtig, wie viele Mager es waren. Auf frühen Darstellungen sind es einfach mehrere.
Es sind bis zu 12, die ich kenne. Und auf einem irischen Kreuz aus dem frühen 10. Jahrhundert, da tauchen 4 auf.
Die Anzahl von 3 setzt sich wahrscheinlich anhand der 3 verschiedenen Geschenke durch, die sie mitbrachten. Aber wie konnten aus den Magern Magier, ja Könige werden?
Es ist etwas, was in Legenden natürlich entsteht. Legenden sind genau das, was heute Yellow Press ist. Die füllen Bekanntes auf mit noch nicht Bekanntem, Neuem, Falschem, Abartigen, Interessantem.
Zahlreicher solcher Legenden ranken sich um die Mager, Magier, die schon bald nur noch Magier oder auch Könige genannt werden. Ihnen werden Namen gegeben.
Kaspar.
Der Kaspar, der war der Älteste, ein Weiser.
Melchior.
Balthasar.
Wechselnd wurde einer dann von diesen beiden, vor allen Dingen Balthasar, als farbiger dargestellt.
Sie stammen, so schon bald die Vorstellungen, aus allen 3 damals bekannten Kontinenten. Europa, Asien und Afrika.
Dazu bekamen sie die passenden Reittiere, Pferd, Elefant und Dromedar.
Und sie werden verschiedenen Altersstufen zugeordnet.
Alle Altersstufen, alle Gegenden dieser Welt, alle sind an der Krippe anwesend, eben in diesen 3 Figuren. Das ist der Gedanke.
Außer Frauen. Die sind, mit Ausnahme der Mutter Jesu, nicht dabei. Aber bald sollte auch eine Frau eine Rolle spielen in dieser von Männern dominierten Welt. 3 Jahrhunderte nach Christi Geburt. Helena, die Mutter des später als der Große bezeichneten römischen Kaisers Konstantin, ist nicht nur bekennende Christin, sie ist abhängig.
Ja, ein Junkie.
Abhängig von Reliquien.
Die heilige Helena, die eine ganze Fuhre an Reliquien aus Palästina nach Konstantinopel gebracht hat.
Unermüdlich reist sie als alte Dame durch das damals schon heilige Land und sucht nach Erinnerungsstücken an ihren Erlöser, Jesus Christus. Sie findet zum Beispiel
das wahrhaft heilige Kreuz, die Dornenkrone,
die Hölzer von der Krippe Jesu,
das Messer vom letzten Abendmahl,
aber auch
den Finger des ungläubigen Thomas.
Angeblich soll sie bis nach Indien gereist sein, wo sie nach den Gebeinen der heiligen 3 Magier gesucht haben soll. Denn nach einer weiteren Legende zogen die, nach ihrem Besuch beim Jesuskind, gen Osten, um dort Gutes zu tun.
Und dann werden die Gebeine von Helena gefunden und nach Konstantinopel abtransportiert.
Wie sie von Konstantinopel nach Mailand gelangen, ist abermals Teil einer komplizierten Legende.
Es heißt, dass ein Bischof namens Eustorgio zum Bischof in Mailand ernannt wurde und dann diese Reliquien geschenkt bekommen hat.
Im 4. Jahrhundert nach Christi Geburt soll das geschehen sein. Und ab jetzt vergeht viel Zeit. Sehr viel Zeit. In der die Gebeine der 3 heiligen Mager, Magier, Könige den Mailändern ziemlich egal sind.
Es gibt keinen historisch haltbaren Befund darüber, dass die 3 Könige als 3 Könige in Mailand verehrt worden seien. Nirgendwo.
Die Gebeine ruhen in Frieden, was äußerst verdächtig ist, denn damals gelten die Gebeine von Heiligen, Reliquien, als wirksamer Schutz gegen Unheil.
Wenn Sie heute in einer Gegend sind, wo es Hochwasser gibt, schließen Sie eine Versicherung ab. Früher gab es keine Versicherung, sondern es gab die Heiligen, die man anrufen konnte. Man holte also alle heiligen Knöchelchen zusammen und war sich sicher, dass auf diese Art und Weise jeder Schaden abgewendet wird, weil die entsprechenden Heiligen hier wirken sollten.
Reliquien der 3 Magierkönige wären schon etwas sehr Besonderes, gelten sie doch als die ersten, die das Jesuskind anbeteten und damit seine Bedeutung erkannten. Seltsam, dass das den Mailändern egal sein soll. 1162. Kaiser Barbarossa will die widerspenstigen norditalienischen Staaten auf Linie bringen und steht vor Mailand. An seiner Seite Reinald von Dassel, der Erzbischof von Köln, von dem die Zeitgenossen sagen, dass er
wie die Feder so auch das Schwert zu führen wusste.
Mailand wird eingenommen und geplündert.
Und alles, was geistlich war, das gehörte dem Kaiser selbst. Alles andere durften die plündernden Soldaten behalten.
Da Barbarossa mit Reliquien nicht viel anzufangen weiß, vermacht er diverse Knochen dem treuen Kölner Erzbischof. Als da wären
Corpora Sanctorum Martyrum Naboris atque Felicis,
also die Körper der heiligen Märtyrer Naborius und Felix, kennt heute kaum mehr jemand.
Sancti Confessoris Martini,
die Knochen Martin des Bekenners, ein früher Papst des 7. Jahrhunderts. Naja.
Et tria alia corpora, quae dicebatur esse magorum trium.
Und drei weitere Körper, von denen gesagt wurde, es handele sich um die drei Magier. So genau weiß man also nicht, ob das wirklich stimmt. Egal.
Ein Schatz kostbarer als Gold und Edelstein.
Ich glaube, die entscheidende Rolle von Reinhard von Dassel ist gewesen, dass er recht früh gemerkt hat, was man mit den Gebeinen der Heiligen Drei Könige anstellen kann.
Kaum sind die Reliquien in Köln, da strömen auch schon die ersten Pilger herbei. Und obwohl ihr Erzbischof schon bald nach der Reliquienübergabe wieder aufbricht, seine großartige Gabe werden ihm die Kölner nie vergessen.
Reinald erwarb sich durch dieses Geschenk die Dankbarkeit der Kölner Einwohnerschaft und diese bewährte solchen Dank durch treue Unterstützung der kaiserlichen Politik.
Reinald von Dassel stirbt fernab von Köln in Italien, 1167, wahrscheinlich an Malaria. Kaiser Barbarossa ertrinkt 1190 auf dem Kreuzzug ins Heilige Land im Fluss Salew. Neue Könige folgen und pilgern nach ihrer Krönung pflichtgemäß zu den heiligen Königen.
Man krönte die Könige in Aachen und das Erste, was sie machten, war eine Wallfahrt ad Reges zu den Königen nach Köln.
Und die Kölner? Sie werden immer reicher, denn Könige und Pilger spenden, essen, trinken, müssen untergebracht werden. Das spült riesige Mengen Geld in die Stadt.
Die Kölner bemerken erstens, jetzt haben wir ja ganz besonders kostbare Reliquien, also gaben sie einen Reliquienschrein in Auftrag.
Gold und Edelsteine ohne Zahl. Bis heute gilt der Dreikönigenschrein als das kostbarste Reliquiar des Mittelalters.
Das ist so.
Es stand damals noch im alten Kölner Dom. Aber auch der erschien den Kölnern bald zu popelig.
Wenn diese Kirche ein Schrein über dem Schrein sein soll, ein Abbild des Himmels, dann bitteschön auch hier in der Architektur nur das Beste vom Besten. Und das war damals die Gotik.
1248 beginnt der ehrgeizigste Kirchenbau nördlich der Alpen.
Das Nonplusultra der Gotik.
Der Bau des Kölner Doms.
Auch hier kölsche Lösung. Wir bestellen und über das Bezahlen reden wir später.
Erst 1880, nach einer Bauzeit von mehr als 600 Jahren, wird der Kölner Dom vollendet. An gewöhnlichen Tagen kommen etwa 15.000 bis 20.000 Besucher in den Kölner Dom und damit zu den drei Königen. Aber eine Frage war da ja noch. Sind die Gebeine wirklich echt?
Die Wahrscheinlichkeit, dass man das mit Ja beantwortet, ist relativ gering. Denn zum Beispiel das dritte Skelett, das als Dreikönig gilt, ist ein Kinderskelett.
Festgestellt wurde dies, als im 19. Jahrhundert der Schrein einmal geöffnet wurde. Seitdem sind die Gebeine nie wieder eingehend untersucht worden.
Ich glaube, dass das Domkapitel auch klug beraten ist, das so zu lassen. Denn wenn es in der Schwebe ist, kann ich nicht behaupten, es sei alles falsch.
Es ist halt alles eine Frage des Glaubens.
Im Zeitzeichen erinnerte Marco Rösseler an die Überführung der Reliquien der Heiligen Drei Könige am 23. Juli 1164 nach Köln. Zeitzeichen morgen über die Küchendebatte zwischen US-Vizepräsident Richard Nixon und Nikita Chruschtschow.